Deutschlandfunk Kultur Musikfeuilleton.
Nur wenige Kilometer westlich von Stockholm, auf der Insel Lovön, findet sich das am besten erhaltene Barocktheater Europas. Zusammen mit Schloss Drottningholm, dem Wohnsitz des schwedischen Königspaares, dem weiträumigen Park und dem chinesischen Lustschlösschen bildet es ein einzigartiges Ensemble. Die Bühnentechnik ist noch original. Zudem ist eine einzigartige Sammlung von 30 Bühnenbildern aus dem 18. Jahrhundert erhalten geblieben. Sogar ein Geist aus dieser Zeit soll in dem Gebäude noch leben. Heute werden im Schlosstheater in den Sommermonaten Opern des 17. und 18. Jahrhunderts aufgeführt. Barockoper im Spukschloss. Das königliche Theater Drottningholm. Hören Sie ein Musikfeuilleton von Kirsten Liese.
Eine weitläufige barocke Parklandschaft mit Fontänen und Wiesen umgibt Schloss Drottningholm. Das Theater befindet sich dicht am Eingang der riesigen Anlage, die 1991 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde und auch schwedisches Versailles genannt wird. Seine Besonderheit im Vergleich mit anderen europäischen historischen Theatern ist die Bühnenmaschine, die original aus dem 18. Jahrhundert stammt, bestens erhalten ist und als Vorlage für zahlreiche Nachbauten diente. Ein märchenhafter Anblick auf das Areal bietet sich Besuchern schon bei der Anreise zu Schiff. Drottningholm liegt nur 15 Kilometer westlich von Stockholm auf einer der Inseln des Mälarsees. Von dem Anlegesteg sind es nur wenige Meter zu Fuß zur Schlossanlage. Seit dem 17. Jahrhundert haben schwedische Monarchinnen hier ihren Sommer verbracht. Auch die heutige Königin Silvia geht ab und an im Park mit ihren Hunden spazieren. Das Schlosstheater Drottningholm wurde 1766 erbaut. Es ist äußerlich ein schlichter Bau und das dritte Theater an diesem Ort, sagt Elin Hensch, die durch das Theater führt. Das erste soll sich weiter hinten im Garten befunden, aber dem Hof nicht genügt haben, weil es wesentlich kleiner war.
Das zweite Theater wurde 1755 fertig, stand aber leider nur 7 Jahre, weil es in einem Feuer während einer Vorstellung komplett niedergebrannt ist. Es hatte in den Kulissen angefangen zu brennen, die aus Pappe waren, man hatte echte Kerzen, hat sich also ziemlich schnell verbreitet.
Die Initiative für ein komplett neues Theater nach dem herben Verlust ging besonders von der damaligen Regentin Lovisa Ulrika aus. Unweigerlich verbindet sich die Geschichte des königlichen Schlosstheaters über deren Person mit einem Stück preußischer Geschichte. Die als charmant und hübsch beschriebene Adelige, die unter dem deutschen Namen Ulrike Luise getauft wurde, war eine von 5 Töchtern Friedrichs I. und eine kulturbeflissene, gebildete Frau mit einer besonderen Vorliebe für die Schauspielkunst. Die Liebe zur Kultur lag in der Familie. Ihre Schwester Wilhelmine ließ um 1750 das markgräfliche Opernhaus in Bayreuth errichten. 1744 heiratete Lovisa Ulrika den schwedischen König Adolf Fredrik und übersiedelte nach Schweden. Die Ehe soll harmonisch gewesen sein, nur vom schwedischen Kulturleben zeigte sich Lovisa Ulrika wohl enttäuscht.
Sie hat sich eine Vorstellung hier angeguckt, hat danach sofort einen Brief zurück nach Preußen geschrieben, in dem sie erzählt, dass wir furchtbare Schauspieler sind, taube Musiker und generell einfach keinen Sinn für Kultur überhaupt haben.
Den Auftrag für das neue Theater vergab Lovisa Ulrika an den schwedischen Architekten Karl Friedrich Adelkranz, der zuvor schon den chinesischen Pavillon im Schlosspark entworfen hatte. Mit geringem finanziellen Aufwand richtete er sein neues Theater geschmackvoll und zweckdienlich ein. Die Königin ernannte ihn auch zum Theaterleiter. Als solcher holte Adelkranz eine französische Schauspieltruppe an den Hof, die von Lovisa Ulrika stark beansprucht wurde.
Zu ihrer Zeit hatte man 2 Tage die Woche sozusagen Theatertag. Das heißt, man war mehrere Stunden hier und hat mehrere Vorstellungen nacheinander gesehen. Und dazwischen hatte man Pause, konnte ein bisschen Kaffee trinken, diskutieren und dann hat man direkt die nächste Vorstellung danach gesehen. Das heißt, die Schauspieltruppe musste einfach auf sehr kurze Zeit unglaublich viele Vorstellungen auf die Beine setzen, sollten den Text schnell lernen und haben wahrscheinlich auch das meiste von der Vorstellung schlussendlich improvisiert.
Nach dem Tod Adolf Friedrichs im Jahr 1771 übernahm Lovisa Ulrikas Sohn Gustav III. Die Leitung des Theaters. Unter ihm erlebte es seine erfolgreichste Zeit.
Lovisa Ulrika war generell einfach unglaublich begeistert von Frankreich und der französischen Kultur. Das heißt, sie wollte eine französische Schauspieltruppe hier haben, gerade weil sie fand, dass die schwedischen Schauspieler nicht schauspielern konnten. Gustav III. Hat das etwas geändert. Unter seiner Zeit gab es eine schwedische Schauspieltruppe, die aber einen französischen Schauspiellehrer hatten. Aber Gustav III. Wollte eben, dass das Theater generell auch eher volknäher werden sollte und ja, mehr leicht zugänglich für alle. Das heißt, er wollte eben auch, dass Schwedisch auf der Bühne vertreten werden sollte und hatte dafür eben diesen französischen Schauspiellehrer angestellt. Er gilt auch als der erste Schauspiellehrer in ganz Schweden.
Neben dem Schauspiel gab es damals auch Opern- und Ballettaufführungen. Der Fokus lag auf dem Musiktheater.
Sehr viel Gluck wurde gespielt. Gustav III. War ein großer Fan von Heldengeschichten. Ich glaube, es wurde etwas Händel gespielt, aber nicht allzu viel. Es wurde zum Beispiel gar kein Mozart gespielt. Gustav III. War nicht so begeistert von diesen modernen Sachen zu der Zeit. Er fand Gluck vor allem unglaublich toll.
Das Ballett wurde in jüngerer Zeit aufgegeben, weil der schräge, von vorne nach hinten ansteigende Bühnenboden das Tanzen erschwert und großen Schaden nehmen würde. Der heutige Spielbetrieb im Schlosstheater Drottningholm verpflichtet sich überwiegend dem Musiktheater und zwar vorzugsweise Opern von Mozart und Händel.
Wir haben meistens nur 2 Produktionen pro Jahr, was teilweise daran liegt, dass es im Winter unglaublich kalt hier drin ist. Es ist ein sehr schlecht isoliertes Haus. Meistens wird also deswegen nur in den Sommermonaten gespielt.
Auf dem Spielplan im Sommer 2019 stand die Händel-Oper Ariodante.
Thank you.
Das Drottningholmer Schlosstheater ist ein ungewöhnlicher Ort, der im 18. Jahrhundert nicht allein für Aufführungen und Proben diente. Vielmehr ereignete sich an ihm auch das ganz gewöhnliche Leben. So gibt es nicht nur eine Bühne, einen Zuschauersaal und Foyers, sondern auch Wohn- und Schlafräume. Das mit imposanten Lüstern ausgestattete große Foyer zählt zu den prächtigsten Räumen. Ursprünglich konzipierte Gustav III. Es als einen Salle à déjeuner, also ein Esszimmer.
Der Gedanke war, dass man eine lange Tafel auftischen kann, an der alle Platz kriegen, und gleichzeitig sollte die Musik vom Himmel niederregnen. Man hat also auf einen Balkon, der an der Decke ist, ein Orchester gesetzt und die gewölbte Decke blau und weiß angemalt wie den Himmel, damit es sich so anfühlen sollte, als würde die Musik vom Himmel niederregnen.
In den übrigen Wohn- und Schlafräumen residierte in Zeiten Gustavs III. Eine feste Schauspieltruppe.
Wir haben 22 Schlafzimmer hier hinter der Bühne. Man wohnte hier auch mit Partnern, Kindern und Haustieren. Es war also ein ziemlich volles Haus. Von den Logen sind auch sozusagen zwei Logen aneinander gebaut. Es gab sozusagen ein hinteres Zimmer für die Partner und Kinder dann eben.
Heute sind die Wohnräume ein Museum. Im Erdgeschoss neben dem Zuschauersaal finden sich die etwas größeren Zimmer mit einigen repräsentativen Ausstellungsobjekten, Roben, Musikinstrumenten und Requisiten aus dem 18. Jahrhundert. Ein besonderes Exponat ist zudem das Bett, in dem Architekt Adelkranz geschlafen hat. Im oberen Stockwerk, wo sich die kleineren Kemenaten befinden, wird es überraschend unheimlich.
Diese erste mache ich nicht auf, in der spukt es nämlich. Und ich traue mich nicht, ich mache sie nicht auf.
Die Geschichte zu diesem Spuk klingt wie ein Thriller von Alfred Hitchcock. Sie geht ins Jahr 1764 zurück, als Frauen für den Bau des neuen Theaters schwere Holzplanken transportierten. Während der Arbeiten soll ein Feuer ausgebrochen sein, in dessen Flammen eine der Helferinnen namens Karin ums Leben kam. Fortan soll ihr Geist diesen Ort nicht mehr verlassen und das Zimmer okkupiert haben.
Normalerweise muss man dreimal klopfen, bevor man reingeht. Sonst wird sie sauer und macht Sachen kompliziert mit der Bühnenmaschinerie. Es funktioniert also alles nicht mehr so, wie es soll. Es kommen komische Geräusche von verschiedenen Orten. Anscheinend ist es auch so, dass falls man sozusagen in ihre Loge reingeht, kann man auch ab und zu sehen, dass ein Abdruck auf dem Bett war, was sie dann eben sozusagen weggemacht haben. Und dann nächstes Mal, als sie kamen, war es immer noch da. Ich weiß aber nicht ganz, ob das stimmt. Wie auch immer halte ich mich gerne von der Loge fern.
Sogar ein Gespensterexperte soll vor längerer Zeit mit dem Problem beauftragt worden sein und versucht haben, den Geist von seinem ewigen Trauma zu befreien. Aber Elin Hensch kann nicht mit Sicherheit sagen, ob seine Mission Erfolg hatte. Das ist nicht die einzige Schauergeschichte des Drottningholmer Barocktheaters. 1792 fiel König Gustav III. In der Stockholmer Oper einem Attentat zum Opfer. Mit seinem Tod endete die Blütezeit des schwedischen Theaters und damit auch des Schlosstheaters, das nun für mehr als 100 Jahre in Vergessenheit geraten sollte. Erst im Spätwinter 1921 wurde das fast unberührt gebliebene Theater von Agne Beyer wiederentdeckt. Er zeichnete auch für die Sanierung des Baus verantwortlich. Unter der Maxime, nichts zu verändern, erneuerte er nur die Seile der Bühnenmaschine und installierte elektrisches Licht. 1922 konnte das Theater wieder eröffnet werden und gewann nach einer gewissen Anlaufzeit seine frühere Bedeutung zurück. Der Rundgang führt weiter in den Zuschauersaal. Im Gegensatz zu anderen barocken Theatern verfügt er über keine Ränge, sondern nur über vereinzelte Logen. Im 18. Jahrhundert existierten bestimmte Sitzregeln, die heute außer Kraft sind. Die beiden roten samtenen Stühle vorne an der Rampe sind auch heute noch ausschließlich dem Königspaar vorbehalten.
Im 18. Jahrhundert hatte das Königspaar außerdem noch Zugang zu den zwei königlichen Balkonlogen. Die mittleren, die haben einen roten Samt an der Kante. Man saß nicht zusammen, König saß rechts und Königin links. Die Balkonlogen wurden aber hauptsächlich bei speziellen Anlässen wie Besuch aus dem Ausland benutzt. Sonst saß man auch gerne ganz vorne.
Von den übrigen Balkonlogen ist die Sicht auf die Bühne stark eingeschränkt. Sie dienten bevorzugt gesellschaftlichen Zwecken.
Sie waren für junge, unverheiratete Männer vom Hof reserviert, die sich in diesen Logen präsentieren konnten und eben die Frauen im Publikum auch betrachten konnten. War generell eine Art, Kontakt aufzubauen. Die Frauen im Publikum konnten auch reagieren. Man konnte Signale hoch zu diesen Balkonlogen schicken, zum Beispiel mit Hilfe eines Fächers. Es gab also eine ganze Sprache an Signalen, die man mit diesem Fächer geben konnte. Alles von Nein, ich bin nicht interessiert, bis mein Mann ist verreist, also vielleicht. Theater zu der Zeit ist vielmehr ein soziales Event als heute. Die Hauptaufmerksamkeit lag vielleicht nicht unbedingt nur auf der Bühne.
Das Publikum wollte im 18. Jahrhundert sehen und gesehen werden. Das war Bestandteil der Inszenierung. Bühne und Zuschauerraum verschmolzen zu einer Einheit. Deshalb wurde der Raum auch während der Vorstellungen nicht gänzlich abgedunkelt. Schwaches Kerzenlicht erhellte ihn. Und wer bewusst die Anonymität suchte, verzog sich in die sogenannten vergitterten Inkognitologen.
Sie wurden unter anderem von Witwen benutzt, die offiziell noch in ihrer Trauerphase sich befanden und sich deswegen nicht in der Öffentlichkeit zeigen durften, aber auch von Männern, die mit Frauen ins Theater kamen, die vielleicht nicht die eigene Frau waren, etwas Privatsphäre haben wollten und auch nicht erkannt werden wollten. Man konnte also die Bühne sehen, ohne eben selber gesehen zu werden.
Auch heute noch hat es den Anschein, als würde bei echtem Kerzenschein musiziert und gespielt. Aber das sieht nur so aus.
Die Beleuchtung, die wir heute haben, ist elektrisch, nicht original, sind keine echten Kerzen. Sie flackern ein bisschen. Das sind die sogenannten Drottningholmskerzen, die für dieses Theater speziell designt wurden, um eben ein ähnliches Licht wie echte Kerzen abzugeben und die gleiche Atmosphäre zu schaffen wie damals auch.
Die Innenfassade des Schlosstheaters sieht sehr edel aus, als wäre sie aus Marmor. Aber der Eindruck täuscht.
Das komplette Theater ist aus Holz. Stein war zu teuer. Man hat also das ganze Holz so bearbeitet, damit es eben luxuriöser aussehen soll und wie ein anderes Material aussehen soll.
Seinen herausragenden Ruf als eines der bedeutsamsten Barocktheater verdankt Drottningholm seiner Bühnenmaschine, die original aus dem Jahr 1766 erhalten und noch funktionstüchtig ist. Sie wird durch eine zentrale Drehspindel angetrieben.
Sie sehen hier an den Seiten alle Kulissenwagen. Auf all diesen Kulissenwagen sind die Kulissen oben auf der Bühne aufgestellt und gehen ganz bis hier nach unten und hängen alle mit Seilen mit dieser gigantischen Holzkonstruktion hier im vorderen Bereich unterhalb der Bühne zusammen. Wenn man jetzt Kulissen wechseln möchte, braucht man zwischen 6 und 8 Bühnentechniker, die hier unter der Bühne in dieser Holzkonstruktion rennen, damit die sich dreht. Und wenn die sich dreht, dann fährt die erste Kulisse raus und die zweite wieder rein. In weniger als 4 Sekunden, also für damals auch schon ein sehr schneller Kulissenwechsel.
Des Weiteren finden sich auf dem Bühnenboden Luken, über die Figuren in die Unterbühne versenkt oder hochgefahren werden können. Die Maschinerie ist auch seitens der Konstruktion eine Besonderheit, verfügt sie doch über eine seltene vertikale Antriebsachse für die Kulissenwagen. Alle anderen bekannten Bühnenmaschinerien dieser Zeit verfügten über horizontale Antriebsachsen, die sogenannten Wellbäume. Schlossbaumeister Georg Fröhmann, der 1755 auf einer Europa-Rundreise Pläne des Dresdner Maschinisten Christian Gottlob Reuß für dieses Modell mitgebracht hatte, erkannte offenbar die Vorteile dieser Technik, die sich mit dem Gangspill auf einem Segelschiff vergleichen lässt. Da die Verbindungsseile zu den Kulissenwagen nicht quer durch die Unterbühne laufen und in der Mitte nicht der Wellbaum den Platz beansprucht, wird die Anordnung von Versenkungen in der Bühnenmitte erleichtert.
Im 18. Jahrhundert hat man teilweise Seemänner benutzt, als Bühnentechniker sozusagen, weil es eben so ähnlich aussieht wie ein altes Segelschiff. Und es gibt ja diesen Ausdruck, dass es Unglück bringt, auf der Bühne zu pfeifen. Das kommt aus dieser Zeit, weil man sich unterhalb der Bühne durchs Pfeifen Signale gegeben hat. Das heißt, falls jetzt oberhalb der Bühne gepfiffen wurde, hat man Signale unten zu den Bühnentechnikern gegeben, die man eben nicht geben wollte.
Nebst der Maschinerie sind auch 15 Bühnenbilder aus dem 18. Jahrhundert vollständig und in gutem Zustand erhalten. In jeder heutigen Aufführung kommen einige aus diesem Fundus traditionell zum Einsatz. Und wie nahezu alle historischen Theater verfügt Trottingholm über Geräte, mit denen sich Naturgeräusche wie Donner, Wellen und Wind imitieren lassen.
Das ist die Windmaschine. Das ist eigentlich nur eine hohle Holztrommel mit einem Tuch, was einfach drüber gelegt ist und einer Kurbel an der Seite. Und wenn man an der Kurbel dreht, entsteht eben Reibung zwischen dem Tuch und dem Holz und das klingt dann wie der Wind.
Als Musikdrama Ariodante, das im vergangenen Sommer in Trottingholm aufgeführt wurde, kommt die Windmaschine zum Einsatz. Ariodante basiert auf Ariosts Epos Orlando Furioso und handelt von einer unerschütterlichen Liebe, die durch Intrigen eines perfiden Nebenbuhlers in eine Krise gerät, aber ein gutes Ende nimmt. Regie in dieser Produktion führte Nicola Raab. Sie bezog den besonderen Ort des Schlosstheaters in ihre Inszenierung mit ein, verpflichtete sich aber nur partiell einer barocken Ästhetik.
Also es ging nicht darum, jetzt eine historische Reproduktion einer Aufführung von Ariodante zu machen. Darum ging es ganz klar nicht. Der Auftrag war eine Auseinandersetzung mit der historischen Gegebenheit und ich habe das verknüpft mit Plot und Geschichten erzählen. Dass wir in einer historischen, in einer barocken Welt anfangen und uns dann entlang des Plottes von Ariodante weiterbegeben. Diese vermeintlich historische Welt, die ich am Anfang des Abends auf die Bühne stelle, ist eher eine Ahnung, eine Erinnerung von etwas Vergangenem, wo sich teilweise die Personen oder auf der Bühne selber, die vielleicht schon ein paar Jahre in dieser Welt sich befunden haben, langsam versuchen zu erinnern, wer sie sind und wie die Emotionen sind, wie die Bewegungen gehen und wie der Plot geht.
Im ersten Akt treten die Figuren in majestätischen Roben vor pittoresken landschaftlichen Prospekten auf. Im Fortlauf des Geschehens skelettieren die Regisseurin und ihre Ausstatterin Gesine Völm zusehends die Kostüme und Dekorationen, bis von den opulenten Reifröcken nur noch die leeren Gestänge übrig und die Figuren halbnackt sind.
Ich erzähle eine Geschichte, die in einer schönen, vermutlich heilen Welt beginnt. Und das ist einfach diese Besonderheit dieser fantastischen Oper Ariodante. Es fängt alles wunderbar an und es fällt alles auseinander in einer rasenden Geschwindigkeit. Und es geht bis auf die Haut, bis auf die Knochen der Figuren hinunter. Es gibt eine Intrige, es gibt eine Täuschung, es gibt ein Quiproquo und daraus ergibt sich sofort der Zerfall des Bestehenden. Und die Emotionen liegen offen, wie offene Wunden.
Die musikalische Leitung in der Händel-Produktion vertraute Drottningholm dem britischen Dirigenten Ian Page an, der in den 1990er Jahren als Assistent des erfahrenen Händel-Dirigenten Nicholas McGeagan nach Drottningholm kam und seither selbst dort zahlreiche Produktionen leitete. Das schwedische Schlosstheater empfiehlt sich aus seiner Sicht unter allen europäischen Barocktheatern als die beste Bühne für eine Händel-Oper.
Dank der hervorragenden Akustik können Sängerinnen und Sänger ohne große Kraftanstrengung leise singen. Ich bin überzeugt davon, dass sich das auch auf ihre Technik entspannend auswirkt. Vielen von ihnen wird heutzutage zugemutet, gigantische Opernhäuser mit 3000 Plätzen zu füllen. Und wenn Sie dann zu einem Ort wie dem unsrigen kommen, erfahren Sie eine ungewohnte Intimität, die auch für das Publikum ganz neue Erfahrungen mit sich bringt.
Die original erhaltene singuläre Bühnenmaschine ist aber auch für Page als Musiker die Hauptattraktion des Drottningholmer Schlosstheaters.
The virtuosity of the set changes and the beauty of the place is really extraordinary.
Der virtuose Kulissenwechsel und die Schönheit dieses Ortes sind einfach einmalig. Gewiss verfügen auch andere erhalten gebliebene historische Theater über Intimität und eine gute Akustik. Aber Drottningholm bietet von allen den größten Luxus und damit Spezialeffekte, die anderswo nicht möglich sind.
Im Sommer sollte eigentlich Händels Oper Agrippina in Drottningholm ihre Premiere haben. Aber obwohl Schweden in der Corona-Pandemie auf einen Lockdown verzichtete, hat Sophie Leiström, die künstlerische Leiterin des Theaters, sich dafür entschieden, die Produktion zu verschieben. Lediglich 50 Zuschauer hätten in dem kleinen Theater mit insgesamt nur 400 Plätzen aufgrund der Corona-Einschränkungen Platz nehmen dürfen. Auf ein so kleines Publikum wollte Leiström die Produktion nicht begrenzen, zumal die hohe Nachfrage nach Karten schon bei voller Auslastung die Kapazitäten weit übertrifft. Im August 2021 wird dafür dann die Agrippina hoffentlich in gewohnt vollem Haus über die Bühne gehen.
Barockoper im Spukschloss. Unsere Autorin Kirsten Liese hat für ihr Musikfeuilleton das Königliche Theater Drottningholm besucht und dort einiges entdeckt. Es sprachen Gilles Chevalier und die Autorin.